Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
Haben Sie je verbotene Substanzen zur Leistungssteigerung genommen?
Ja.
War eine davon EPO?
Ja.
Haben Sie auch Eigenblutdoping oder Bluttransfusionen genutzt?
Ja.
Haben Sie andere verbotene Substanzen wie Testosteron, Cortison oder Wachstumshormone genommen?
Ja.
Haben Sie bei allen 7 Tour de France-Siegen verbotene Substanzen und Eigenblut genommen?
Ja.
Ist es überhaupt möglich, die Tour 7-mal hintereinander ohne Doping zu gewinnen?
Ich denke nicht.
Not in my
opinion. Januar 2013. Eine gestürzte Legende gesteht. Lance Armstrong, von 1999 bis 2005 die Lichtgestalt der Tour de France, der Kopf des Teams US Postal und dominierende Held der Radfahrwelt. Er gibt im Fernsehinterview mit der amerikanischen Talkmasterin Oprah Winfrey zu, gedopt zu haben. Jahrelang hatte er nachdrücklich und kämpferisch seine Unschuld beteuert, dann ein eher dezentes, aber nicht minder eindrückliches Geständnis. Sehr professionell sei das Doping vonstatten gegangen und eher konservativ. Er habe lediglich Zugriff auf die Dinge gehabt, auf die alle Zugriff gehabt hätten. Alle? Das sind die einstmaligen Helden der Tour de France, Ulrich, Armstrong, Zabel. Verdächtigungen standen mit jeder Glanzleistung im Raum, Untersuchungsergebnisse folgten und nach Jahren des Schweigens und Leugnens im Jahr 2013 einige emotionale Momente in Pressekonferenzen und Interviews.
Ich habe das EPO damals probiert, weil es möglich war und weil es einfach ohne Konsequenzen blieb. Mit anderen Worten, ich habe gedopt, weil es ging.
Ist es möglich, an der Weltspitze dabei zu sein, ohne zu unerlaubten Mitteln zu greifen? Dr. Norman Schöffel, Arzt und Doping-Experte.
Ich bin überzeugt davon, dass es in vielen Sportarten nicht möglich ist, ohne Doping in Hochleistungssport international wettkampffähig zu sein.
Ben Johnson führt, Ben Johnson ist vorne, Ben Johnson, jetzt kommt Carl Lewis, Ben Johnson gewinnt! Ben Johnson gewinnt in 9,79 Sekunden, das ist neuer Weltrekord!
All die Sportler, die heute nur noch als Dopingsünder im Gespräch sind, haben einiges gemeinsam. Unter anderem Leidenschaft und Begabung für ihre sportlichen Disziplinen. Keiner von ihnen wäre ohne Talent so weit gekommen. Doch irgendwann wollen sie mehr und geraten an die falschen Leute. Trainer, Berater, Ärzte. Bei Ben Johnson war es unter anderem sein Trainer Charlie Francis, der ihm den Einsatz von leistungssteigernden Substanzen nahelegte. Johnson trainierte wie besessen. Das Doping besorgte den Rest. Die auffällig ausgeprägte Muskulatur des kanadischen Sprinters wurde immer wieder kommentiert. Der Kraftmaschine, dem Kraftpaket, gelang, wovon Johnson so lange nur geträumt hatte. Goodwill Games in Moskau 1986, Leichtathletik-WM 1987 in Rom und, der traurige Höhepunkt, Olympia 1988 in Seoul. Ben Johnson schlug King Carl. Carl Lewis.
Bei Ben Johnson gibt es verschiedene Sachen, die sehr interessant sind. Also zum einen ist es ja so, dass er damals ja diese Olympiamedaille aberkannt bekommen hat im 100-Meter-Sprint 1988 und Carl Lewis hat sie zuerkannt bekommen. Und wenn man sich mit dem Fall mal auseinandersetzt, dann ist im Nachgang letztlich das auch eine bittere Pille, weil Carl Lewis hätte eigentlich bei Olympia gar nicht starten dürfen, weil er in den Ausscheidungswettkämpfen vor Olympia, den US Trials, positive Dopingproben hatte, also Dopingergebnisse. Und eigentlich hätte disqualifiziert werden müssen. Und diese positiven Dopingtests sind halt vom amerikanischen Leichtathletikverband unter den Tisch gekehrt worden.
Leichtathletik, Kraftsport, Rudern, Schwimmen, Skisport, Radsport, jede Sportart hat ihre großen Dopingfälle und ihre Dopingmoden. Im Radsport ist das Erythropoietin, kurz EPO. EPO wird auch auf natürlichem Wege im Körper produziert. Stellen die Nieren eine Sauerstoffarmut im Blut fest, wird EPO gebildet, was eine Erhöhung der Zahl an roten Blutkörperchen zur Folge hat.
Die Sauerstofftransportkapazität des Blutes steigt und damit das Angebot von Sauerstoff für das Gewebe, also auch die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, und die sind dann in der Lage, eben mehr Sauerstoff pro Zeiteinheit umzusetzen.
Um das verstärkt zu erreichen, kann dem Körper Eigen- oder Fremdblut zugeführt werden, das sogenannte Blutdoping. Noch effektiver kann die Leistungsfähigkeit des Organismus werden, wenn synthetisch hergestelltes EPO injiziert wird. Ziel ist es, die Leistung enorm zu steigern, die Ermüdung zu verzögern und auch den Kampfgeist zu erhöhen, was auch auf andere Dopingmittel zutrifft.
Zeig deine Muskeln, zeig mir, dass nichts an dir hängt. Fahr dieses Fahrrad für mich, trink dein Sportgetränk, mach es leer, frag nach mehr, alle gucken her.
Schlägt man die Geschichtsbücher des Sports auf, dann sieht man, ein neues Phänomen ist das alles nicht.
Das ist ja natürlich die Frage, wo fängt man an zu zählen? Wenn man anfängt bei den Olympischen Spielen der Neuzeit, weiß ich, 1896 begonnen, viele Athleten werden dort sicher auch schon gedopt haben. Sicher mit anderen Mitteln und Methoden. Man weiß ja heute, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts eben dann zum Beispiel Kokain oder Strychnin bei vielen Sportarten gängig war.
Interessanterweise wurden erste Dopingkontrollen und auch Verbote im Pferdesport eingeführt. Der Begriff Doping tauchte erstmals Ende des 19. Jahrhunderts auf und meinte die Leistungssteigerung von Rennpferden. In Österreich wurde 1910 erstmalig durch Speicheltests Pferdedoping nachgewiesen. Beim Menschen dauerte es noch einige Jahrzehnte. Bei Olympischen Spielen werden die Athleten erst seit 1968 auf Dopingmissbrauch kontrolliert. Allein die Definition bereitete allerdings schon Schwierigkeiten.
Es gab über die Jahre, Jahrzehnte immer wieder geänderte Definitionen, weil eben der Begriff sehr schwer erfassbar ist. Und man hat sich letztlich geeinigt, das enumerativ zu machen, also eine Liste von Substanzen, Methoden, die als Doping definiert werden.
Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln ergänzt:
Doping beginnt dann, wenn ich verbotene Substanzen, die auf der Dopingliste stehen, so muss ich es wirklich sagen, die auf der Dopingliste stehen, nutze, um meine körperliche Leistungsfähigkeit zu beeinflussen, positiv. Was nicht auf der Dopingliste steht, hat nichts mit Doping zu tun.
Formal scheint das richtig. Dennoch ist auch hinter diese Definition und die Praxis im Umgang mit Dopingmitteln und Methoden ein dickes Fragezeichen zu setzen. Durch die rasanten Entwicklungen in der Medizin und der Wirtschaft können nicht alle Substanzen auf der Liste stehen. Der Wettkampf findet längst nicht mehr nur in den Stadien statt, sondern in den Labors der Dopingnetzwerke und der Kontrolleure. Immer wieder kommen neue Mittel auf den Markt, werden irgendwann enttarnt und landen dann auf der Liste.
Allgemein hat man immer gesagt, in den 60er Jahren kamen so die Amphetamine, waren so große Mode, dann in den 70er, 80er Jahren Steroide. In den 90ern die rekombinierten Hormone, sage ich mal, wie EPO zum Beispiel. Aber letzten Endes ist es so, dass man die Wirkstoffe gar nicht mehr klar trennen kann, so, oder den Missbrauch, weil er nach wie vor eben auch mit Steroiden gedopt wird. Es wird auch mit Amphetaminen gedopt. Bloß bestimmte Substanzen, die sehr, sehr wirkungsvoll eben sind, sind heute so leicht nachzuweisen oder so lange nachzuweisen durch die gängigen Methoden, dass man sie halt nicht mehr ohne weiteres missbrauchen kann, ohne überführt zu werden.
Aber wie kommen dann die Weltrekorde zustande, die vor etlichen Jahren oder Jahrzehnten aufgestellt wurden?
Das liegt vor allem daran, dass die wirksamsten Substanzen, also zum Beispiel bestimmte anabole Steroide, heutzutage so leicht nachweisbar sind, dass man sie nicht mehr ohne weiteres missbrauchen kann. Und die Rekorde basieren hauptsächlich darauf. Also zum Beispiel Jürgen Schult, Weltrekordsinhaber am Diskuswurf, bis heute einer der ältesten Leichtathletikrekorde, ich glaube aus 1986, also inzwischen fast 30 Jahre, der hat eben nachweislich mit Oral-Turinabol gedopt. Und dieses Niveau zu erreichen mit anderen Dopingsubstanzen, das ist halt schwierig, weil es eben relativ schnell zu einem positiven Test führen würde, mit den heutigen Doping-Testmethoden.
Egal ob damals oder heute, Dopingmittel greifen in die Strukturen und Prozesse ein, die im Körper der Sportler vonstatten gehen. Viele dieser Prozesse finden auch auf natürlichem Wege statt, werden aber durch die Einnahme entsprechender Substanzen verstärkt oder beschleunigt. Die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, klassifiziert Dopingmittel auf der Verbotsliste nach Substanzen und Methoden, die erstens zu jeder Zeit verboten sind, beispielsweise Anabolika und andere anabole Steroide. Zweitens, die nur im Wettkampf verboten sind, beispielsweise stimulierende Substanzen, aber auch Schmerzmittel. Drittens, die nur in bestimmten Sportarten verboten sind, beispielsweise Beta-Blocker. Zu jeder Zeit verboten anabole Steroide.
Anabole Prozesse sind Aufbauprozesse im Körper, in denen neues Gewebe, auch Muskelgewebe, entsteht. Sie finden ganz natürlich in jedem Menschen statt. Durch anabole Steroide und Anabolika werden diese Prozesse aber beschleunigt und verstärkt. Dadurch kommt es bei gleichem Trainingsreiz zum Beispiel zu einem stärkeren Muskelwachstum. Die Basis der meisten körpereigenen Anabolika ist das Testosteron, das männliche Sexualhormon, das in geringerer Konzentration auch bei Frauen natürlich vorkommt. Künstliches Testosteron gehört zu den am weitesten verbreiteten Anabolika. Seine chemische Struktur ist in der Regel so verändert, dass die Wirkung um ein Vielfaches stärker ist als bei natürlichem Testosteron. Anabolika sind im Kraftsport und im Bodybuilding besonders beliebt und weit verbreitet.
Dennoch wurden und werden anabole Steroide und Anabolika nicht nur in den Kraft- und Schnellkraftsportarten eingesetzt, auch wenn das eine weit verbreitete Meinung ist.
In den Ausdauersportarten, da findet eine sehr hohe mechanische Belastung der Muskulatur statt. Und mit Testosteron kann man eben diesen Regenerationsprozess oder diese Umbauprozesse beschleunigen und darüber halt eine Leistungssteigerung erreichen. Testosteron hat aber eben auch noch andere Wirkungen, die weniger bekannt sind. Zum Beispiel steigert eben Testosteron auch die Freisetzung von EPO im Körper und darüber wird die Blutbildung halt stimuliert und es steigt die Anzahl der roten Blutzellen. Und zum anderen ist ja Testosteron eben ein Sexualhormon, was eben auch Aggressivität steigert und das spielt eben bei bestimmten Sportarten, bestimmten Situationen im Wettkampf auch eine große Rolle. Ja.
Zeig deine Muskeln, deine geballte Potenz, dreh dich in Pose für mich, hier kriegst du nichts geschenkt. Wer ist der? Alle gucken her.
Nur im Wettkampf verboten sind zum Beispiel Stimulantien. Zu dieser Gruppe zählen Stoffe, die die Aktivität des zentralen Nervensystems anregen und auch Schmerzmittel, die die Aktivität dämpfen. Diese werden genutzt, um Pausen zu vermeiden und weitermachen zu können. Im Leistungssport werden Stimulantien größtenteils als Aufputschmittel eingesetzt, da sie das Konzentrationsvermögen, die Risikobereitschaft und auch die Aggressivität erhöhen und so auf die körperliche Leistungsfähigkeit wirken.
Als Dopingmittel besonders beliebt sind Amphetamine. Diese entsprechen in ihrer Struktur und Wirkungsweise oft den körpereigenen Hormonen Adrenalin und Noradrenalin. Ihre körperlichen Wirkungen? Sie erweitern die Blutgefäße, sorgen für verbesserte Atmung, regen den Fettabbau an und ermöglichen so einen Zugriff auf die Energiereserven des Körpers. Außerdem erhöhen sie die Herzfrequenz und den Blutdruck. In Training und Wettkampf führen sie zu einer deutlichen Leistungssteigerung.
Viele der Dopingsubstanzen können in den unterschiedlichsten Sportarten leistungssteigernd eingesetzt werden. Es gibt aber auch Sportarten, in denen bestimmte Mittel Nachteile brächten. Und das fängt schon weit vor den Dopingmitteln an. Professor Ingo Frohböse.
Beispiel, wenn ich Koffein nehme, ja, hat es ja in der Regel eine aktivierende, stimulierende Wirkung. Es pusht mich auf. Wenn ich jetzt aber eine Sportart habe, wo ich eine ganz ruhige Hand haben möchte, wo der Herzschlag ruhig sein muss, wäre das völlig kontraproduktiv.
So gibt es Dopingmittel, die nur in bestimmten Sportarten verboten sind, da sie in anderen Disziplinen keinen Nutzen bzw. sogar deutliche Nachteile bringen würden.
Beispielsweise im Bogenschießen oder generell im Schießsport können halt zum Beispiel Beta-Blocker, also das sind Medikamente, die man beispielsweise bei verschiedenen Herzkrankheiten einnimmt, die Herzfrequenz verlangsamen und den Blutdruck senken, so dass das eben eine ruhige Hand macht und das kann eben Vorteile bringen in diesen Schießsportarten.
Es gibt eine ganze Reihe von Beta-Blockern. Sie setzen an der Reizweiterleitung im neuronalen System an. So werden bestimmte Rezeptoren blockiert und unterdrücken dann einen Reiz, der zum Beispiel durch die Ausschüttung von Adrenalin im Normalfall die Körperfunktionen hochfahren und unter anderem zu einer Beschleunigung des Herzschlags führen würde.
Der Markt an Dopingmitteln ist groß und unübersichtlich. Die Kombination verschiedener Wirkstoffe bietet enorme Einsatzmöglichkeiten. Eine von vielen Herausforderungen für die Kontrollorgane. Und es kommen immer wieder neue hinzu.
Das Top-Thema ist Gendoping, weil das wird sicher den Hochleistungssport in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen. Und es gibt dort eigentlich momentan kaum Möglichkeiten des Nachweises und es gibt vielfältige Möglichkeiten, dort zu dopen mit verschiedensten Mitteln.
Die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, definiert Gendoping als nicht-therapeutischer Gebrauch von Zellen, Genen und genetischen Elementen sowie die Beeinflussung der Genexpression mit der Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit zu steigern.
Der menschliche Körper ist ein kompliziertes Konstrukt. Jeder Eingriff in stattfindende Prozesse kann gravierende Folgen haben. Beim Gendoping wird auf das Genmaterial bestimmter Zellen Einfluss genommen. Dieses wird so verändert, dass sich die Funktion der Zellen ändert. Ein Beispiel: Myostatin, ein Protein, das das Muskelwachstum im Körper reguliert und dafür sorgt, dass nicht übermäßig Muskulatur aufgebaut wird.
Myostatin ist ein ganz zentrales Protein im Muskelstoffwechsel. Und wenn man zum Beispiel durch ein Knockout-Modell, das ist so ein etabliertes biotechnologisches Modell, ein Gen oder einen Rezeptor blockiert, dann wird eben ein solches Protein oder Hormon in einem Übermaß produziert und wirkt dann letztlich wie ein Arzneistoff, der zugeführt wird, also wie ein gängiges Dopingmittel. Man dopt sich sozusagen durch Manipulation der eigenen Körperzellen, des eigenen Erbguts.
So kann eine natürliche Grenze überschritten werden. Beim Doping mit anabolen Steroiden ist immer noch ein anstrengendes Training notwendig, um ein starkes Muskelwachstum zu bewirken. Durch Gendoping könnte das auch ohne hartes Training funktionieren, befürchten Wissenschaftler.
Zeig deine Muskeln, zeig mir, wie lange du rennst, bleck deine Zähne für mich, während du Gewichte stemmst. Los mehr, los schwer, alle gucken her.
Leistung zählt in unserer Gesellschaft und Doping ist längst auch im Breiten- und Freizeitsport ein Thema.
Die Grenze zwischen dem Alltagsmedikamentenmissbrauch oder Alltagsdoping und dem Doping im Hochleistungssport, die ist eben fließend und nicht klar zu ziehen.
Verschiedene Studien zeigen beängstigende Ausmaße. Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer an Marathonveranstaltungen prophylaktisch zu Schmerzmitteln greift und 80% der Freizeit- und vor allem Fitnesssportler zu teils bedenklichen Nahrungsergänzungspräparaten. Dr. Norman Schöffel lehnt derlei kategorisch ab. Der Arzt ist Triathlet und startet auch bei Ironman-Wettkämpfen.
Ich persönlich habe eben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel der Schmerzmittelgebrauch im Triathlon oder eben auch der Konsum von Koffeintabletten, also Koffein in hochkonzentrierter Form, relativ weit verbreitet ist. Das ist ja schon eine Entwicklung, die zeigt, dass bestimmte Hemmschwellen überwunden sind. Man nimmt ja nicht Koffeintabletten oder Paracetamol aus Gewohnheit heraus, wie man vielleicht morgens einen Kaffee trinkt, sondern das hat ja ganz klar das Ziel, die Leistung zu steigern. Und jemand, der eben diese Hemmschwelle schon übertreten hat, der übertritt vielleicht eben auch die nächste Stufe.
Auch der Griff zu hartem Doping ist längst keine Seltenheit mehr und nicht zuletzt im Fitnesssport und Bodybuilding verbreitet. Bodybuilder sind Männer und Frauen, die extrem hart trainieren und äußerst diszipliniert auf ihre Ernährung achten. Nur wenige gehen offen mit dem Thema Doping um.
Das Thema Medikamente ist in jedem Sport ein Thema, doch in diesem Sport ist es sehr, sehr offensichtlich. Was mich an dieser ganzen Sache nur stört, ist es halt, dass der Irrglaube besteht, ein Fußballer nimmt keine Dopingmittel. Aber das natürlich nicht breitgetreten wird oder dass man halt nicht so eindeutig sehen kann, wie bei jemandem, der seinen Körper zur Schau stellt.
Naja, irgendwann kam bei mir auch der Punkt, wo sich einfach nichts mehr bewegt hat. Ganz ehrlich, es geht gar nicht bei uns Frauen anders.
Einer, der jahrelang gedopt hat, ist Jörg Börjesson aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen. Er kam als Teenager zum Bodybuilding und recht bald, ohne groß zu hinterfragen, zum Doping. Angeregt von einem seiner Vorbilder im Studio.
Also die ersten Jahre hat man sich natürlich großartig gefühlt. Man war richtig wie so in so einem Leistungsrausch.
Doch irgendwann war der Traum vorbei. Börjesson erlitt starke Nebenwirkungen. Hautprobleme, Herzrhythmusstörungen, Gelenkschmerzen und als trauriger Höhepunkt Gynäkomastie. Ihm wuchsen weibliche Brüste, die er später operativ entfernen lassen musste. Heute ist Börjesson Anfang 50 und aktiv gegen Doping im Sport. Er besucht Schulen und Fitnessstudios und klärt ehrenamtlich über Doping und die Folgen auf. Das größte Problem für seine Arbeit? Im Internet und in einschlägiger Literatur findet man genaue Anleitungen zum Dopen und kann sämtliche Mittel auf dubiosen Kanälen bestellen.
Ja, hat alles einen Anstrich der Legalität. Da sind die richtigen Mittel, da sind die richtigen Dosierungen. Und wenn ich dieser Angelegenheit dann folge, da kann mir gar nichts passieren. Und alle anderen, die Nebenwirkungen erlitten haben, so wie ich hier zum Beispiel, ja, der hat was falsch gemacht.
Jörg Börjesson hat immer noch massiv mit den Folgen seines Dopingmissbrauchs zu kämpfen. Die Substanzen haben ihn und den Sport, den er einst so liebte, kaputt gemacht, so sagt er. Um dem Doping in der deutschen Bodybuilding-Szene etwas entgegenzusetzen, wurde 2013 die GNBF, die German Natural Bodybuilding and Fitness Association, gegründet. Ein Zusammenschluss von Kraftsportlern, die ohne Doping ihre Körper stehlen. Einer von ihnen ist der Personal Trainer Dr. Michel Gleich. Der ehemalige Soldat einer Spezialeinheit und Bundeswehrausbilder hat sich mit seiner Leidenschaft, Menschen zum Sport zu motivieren, selbstständig gemacht. Für ihn ist klar:
Du erreichst durch gesundes, natürliches und ehrliches Training natürlich irgendwann ein Level, wo die Leistungssteigerungen nur noch sehr, sehr gering sind. Und das musst du dann zuallererst mit dir selber vereinbaren. Kannst du mit diesem Leistungslevel leben? Oder eben auch nicht. Und diese sogenannten schwarzen Schafe, die dann zu unerlaubten Substanzen greifen, die wollen halt immer mehr. Ich meine, schau mich an, ich bin 1,80 Meter groß. Durch über 20 Jahre Training wiege ich jetzt so 93, 94 Kilo bei einem Körperfettanteil von zwischen 7-8%. Das ist das, was man nahezu maximal erreichen kann. Ich bin jetzt in keiner Wettkampfform, aber ich bin athletisch gebaut, ich kann mich bewegen, ich laufe auch Marathonläufe, ich laufe auch 24 Stunden Extremläufe. Auf der anderen Seite gibt es Bodybuilder, die wiegen bei meiner Körpergröße locker mal 110, 120 Kilo. Ist das möglich überhaupt, das auf natürlichem Wege zu erreichen? Meine Antwort darauf lautet nein. Da gibt es einfach irgendwann gewisse Grenzen.
Bei den deutschen Meisterschaften im Natural Bodybuilding ist Michel Gleich Dritter geworden. Bei den Weltmeisterschaften in Amerika hat er es auf den 6. Platz geschafft. Im Natural Bodybuilding werden verstärkte Dopingkontrollen durchgeführt, Blut, Urin und Haarproben genommen. Anfangs wurden auch Lügendetektortests durchgeführt. Dennoch kann auch hier Doping nicht ausgeschlossen werden.
Das hundertprozentige Vertrauen hast du leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
Ein großes Problem, sagt Norman Schöffel.
Und ist ja auch in vielen Untersuchungen und Befragungen bekannt geworden, dass die Motivation von vielen Sportlern, auch von Profisportlern zum Doping, ist, dass sie ihren Konkurrenten nicht trauen.
Doping, weil alle dopen? Für Michel Gleich ist das keine Option.
Es geht um ehrliche Leistung, weil sonst könnte ich morgens einfach nicht in den Spiegel schauen.
Doch dazu gehören Willensstärke und Selbstbewusstsein. Und das ist für viele Sportler spätestens in dem Moment vorbei, wenn vom Siegen mehr abhängt als sportliche Bestätigung. Wenn der Körper das Einzige im Leben ist, auf das man stolz sein kann. Oder natürlich, wenn der Sport zum Beruf wird, wenn auch Werbeverträge und Prämien davon abhängen. Die intensive Beschäftigung mit dem Thema Doping im Spitzensport hat den Mediziner Norman Schöffel desillusioniert.
Das Ziel sozusagen, im professionellen Bereich sportwissenschaftlich dann zu arbeiten und mit Profisportlern zu arbeiten, das habe ich halt ausgeschlagen. Weil für mich das Bild vorhanden ist, dass in vielen Sportarten, ich möchte nicht alle Sportarten unter einen Kamm scheren, aber in vielen Sportarten ist eben der internationale Wettkampfsport ohne Doping nicht möglich.
Personal Trainer und Natural Bodybuilder Michel Gleich hat noch Hoffnung, zumindest für den Breitensport.
Und ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft lernen, dass es nicht unbedingt immer darum geht, immer neue Rekorde aufzustellen. Man sollte Sport betreiben, weil er in erster Linie Spaß macht.